ARD.
Und die Idee des transformativen Lernens ist, dass wir als Lehrkräfte versuchen, eben eine Brücke zu schlagen zu diesen Facetten unserer Fächer, die wirklich intrinsisch an und für sich wertvoll, faszinierend, spannend und begeisterungserweckend sind. Das ist die Aufgabe.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Häufig scheitert Schule nicht am Stoff, sondern an der Lust am Lernen. Wie kann man diesen Funken wieder entfachen und SchülerInnen nicht nur informieren, sondern innerlich berühren? Genau darauf zielt der Bildungsphilosoph Douglas Jacek ab. Douglas ist Dozent für Ethik und Multikulturalismus an der HSPV NRW und forscht an der TU Dortmund zu moralischer und demokratischer Bildung. Er schrieb unter anderem das Buch Begeisterung wecken, Anleitung zu transformativem Lehren und Lernen, bei Reklam 2023 erschienen, was bei mir auch Begeisterung geweckt hat. Und in dieser Folge sprechen wir darüber, wie Schule mehr sein kann als Faktenvermittlung, wie man Begeisterung entfacht, moralisches Denken stärkt und Demokratiefähigkeit vermittelt. Douglas, ich freue mich, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Douglas, momentan ist für mich die wichtigste Frage, wie Bildung berühren kann. Denn in Zeiten von immer besser werdender KI befürchte ich, dass die Kinder sich immer weiter von schulischer Bildung entfernen. Gehst du damit?
Unbedingt. Also wenn Bildung uns nur mit etwas ausstattet, mit Skills, mit Kompetenzen, mit Fähigkeiten, die wir später nutzen können, das ist ja schön und gut. Aber für mich ist der Sinn der Sache, dass wir tatsächlich, dass die Kinder wirklich was jetzt im Moment erleben, was ihre Erfahrung und ihre Perspektive direkt bereichert. Und das ist für mich eben das Berührende an der Bildung. Dass Bildung berührt, das ist aus meiner Sicht wirklich Sinn der Sache.
Glaubst du denn, dass sich das verändert hat? Also ich habe mit Hartmut Rosa ja auch über die Resonanzpädagogik gesprochen. Ich habe das gepostet und auf LinkedIn sagte dann jemand, naja, das gab es vor 20 Jahren auch. Das nannten wir dann Sternstunden. Das waren einfach die Stunden, wo mal so wirklich Begeisterung geweckt wurde. Aber letzten Endes kann das Schule nicht leisten, dass sie dauerhaft dafür sorgen soll, dass Kinder und Jugendliche, wir kommen gleich zu dem Begriff, wirklich auch transformiert werden von Bildung.
Ja, lustigerweise, für mich ist es ganz was Konkretes. Ich finde es eigentlich viel schwerer, wenn man versucht, ohne echte Begeisterung, ohne echte Faszination am Lerngegenstand, an irgendwelche Fakten und Inhalte zu vermitteln. Also es kommt alles darauf an, was wir unter einem Fach verstehen, also unter dem Begriff Fach. Lustigerweise ist das Wort Fach vielleicht nicht so optimal als Metapher für das, was wir im Klassenzimmer machen. Ein Fach ist etwas, was man so was klein ist, man steckt etwas da rein. Aber es ist eigentlich eine Übersetzung von dem Begriff Disciplina aus dem Lateinischen. Also wir haben ja das Wort auf Deutsch Disziplin. Und irgendeiner Deutscher damals hat ausgedacht, ne, also das richtige Metapher ist Fach. Aber aus meiner Sicht sind die Disziplinen eher so wie Fenster. Und wenn man das richtig sieht, erreichen wir durch die Beschäftigung mit den Inhalten in Mathematik, Sozialkunde und Biologie ganz neue Perspektiven auf die Welt. Und wenn man diese Verbindung herstellen kann, dann wird das, was im Klassenzimmer geschieht, viel greifbarer, viel interessanter. Und dann ist die Motivation gleich da. Das sind oftmals einfach kleine Wendungen und kleine auch Geschichten, die man zählt von sich als Lehrkraft, wo man sagt, ja, ich habe diesen Begriff gelernt, was weiß ich, aus der Entwicklungsbiologie und jetzt sehe ich das einfach, wenn ich durch den Wald spaziere, ich sehe einfach diese großartige Anpassungen und so weiter und so fort und dann plötzlich merken die Kinder, wow, Biologie ist nicht einfach ein Fach, nicht einfach etwas, wo man etwas reinsteckt, sondern das ist wirklich eine neue Brille.
Wir kommen auch noch dazu, denn das hat ja sehr, sehr viel mit der Lehrerpersönlichkeit und mit der Beziehung zu tun. Ich habe jetzt, wo wir sprechen, am gestrigen Tag ein Video gesehen von der Lernexpertin Caroline von Saint-Ange, die auf eine ganz bestimmte Art und Weise konsterniert war. Sie war im Hochseilgarten und hat drei Kinder beobachtet, die im Hochseilgarten in voller Montur saßen und Brawl Stars gespielt haben auf dem Handy. Und die hat gesagt, sie glaubt, wir haben da einen Moment verpasst. Ja. Denn wenn man selbst in einem Hochseilgarten, der ja per se spannend ist, actionreich, ja, Erfahrung bietet, zu diesem Handy greift, wie schwer wird es dann erst, wenn man Dinge lernt, die man vielleicht gar nicht lernen will? Und da musste ich daran denken, dass du von der Stimulation Gap sprichst, dem Gegensatz zwischen spannender digitaler Unterhaltung und, naja, langweiligem Unterricht oder sagen wir mal, ich würde das gar nicht mal so klassifizieren wollen, sondern eben einem Unterricht, von dem man ja vorher noch gar nicht weiß, ob es einen später möglicherweise umtreibt. Sind wir zu spät oder wie können wir diesen Graben schließen?
Das ist so eine wichtige Frage und du hast genau die Problematik angesprochen, die, glaube ich, für unsere Zeit wirklich grundlegend ist. Das ist die praktische Bildungsfrage, mit der wir alle zu tun haben müssen. Was können wir tun? Wir haben jetzt in unseren Hosentaschen alle ein unglaublich mächtiges Gerät, eben diese Handys. Und sie sind in dem Sinne mächtig, weil sie eben so stimulierend auf uns wirken. Ich meine, ich arbeite im Ruhrgebiet und ich mag es sehr da. Also ich will es nicht
meine Heimat. Ich wollte gerade sagen, jetzt genau. Vorsichtig bitte.
Genau. Aber ich bin doch immer wieder in Ecken, wo das also ästhetisch nicht so wunderschön ist.
Ja. Und das muss ich bestätigen.
Oder? Das gibt's auch. Ja, und was macht man dann, wenn man unterwegs ist im Bus oder in der Bahn? Man guckt auf dieses wunderschöne Handy, auf diesen Bildschirm, weil das ist so prägnant, so farbig, so stimulierend. Und das ist dann deutlich schöner oftmals als das, was um sich herum ist. Das ist einfach die Problematik und das ist keine leichte Herausforderung. Und aus meiner Sicht ist da nur eines möglich. Also ich kann nur von mir erzählen. Ich meine, damals, ich bin 87 geboren in den 90er Jahren. Ich habe auch stundenlang, ich habe kein Handy gehabt natürlich damals, aber also Computer und Videospiele habe ich schon, also stundenlang gemacht. Und das war auch genauso spannend und stimulierend. Als ich dann angekommen bin in der Schule, so eher in den späteren Klassen, habe ich einfach ein paar Menschen kennengelernt, die für mich als Vorbilder wirkten, die mir einfach zum ersten Mal in meinem Leben gezeigt haben, dass man sich überhaupt für fachliche Inhalte begeistern kann. Ich glaube, für viele junge Menschen ist das nicht mal am Möglichkeitshorizont. Die wissen es nicht mal, dass man sich für solche Dinge begeistern kann. Und dann ist der erste Schritt ein einfacher. Man zeigt und man ist mutig und man wagt es, einfach begeistert zu sein als Lehrkraft. Und da kann man schon vieles erreichen.
Gerade wenn es so um Begeisterung geht, bleiben ja die basalen Kulturtechniken absolut wichtig. Zum Beispiel das Lesen. Denn das ist meistens nicht bunt. Es ist am Anfang vielleicht anstrengend. Aber wenn man lesen kann, dann eröffnen sich einem diese Möglichkeitsräume. In einem Beitrag von Das Wissen vom 6.12.2024 geht es darum, wie Kinder für Bücher begeistert werden und welche Voraussetzungen es dafür gibt. Hören wir mal kurz rein.
Die Bibliothekseinführung für Grundschulkinder ist zum Beispiel eine Rallye, in der sie mit Tablets die Bibliothek selbst entdecken. Oder das Bilderbuch des Monats. Eines der Herzstücke in der Kita-Arbeit, sagt Katrin Bigalke. Sie und ihr Team überlegen sich passend zur Geschichte eine Dramaturgie, die die Kinder einbezieht und die Geschichte spürbarer macht.
Und da sind Bilderbücher einfach auch ein ganz tolles Medium, weil sie eigentlich alle Altersgruppen abholen und zum Beispiel auch textfreie Bilderbücher, weil da alle Kinder dieselben Voraussetzungen haben. Alle lesen in den Bildern und dann kommt erst die Sprache, ja.
Denn es kommen viele Kinder zu ihr, denen zu Hause nicht vorgelesen wird. Zuerst sind auch nicht die Bücher wichtig, sondern die Geschichten.
Sich für Geschichten zu begeistern, ist die Grundlage an sich, finde ich, fürs Lesen lernen und die Motivation selbst, mit diesen Buchstaben sich diese Welt auch zu erobern und in diese Geschichten einzutauchen.
Nachdem die Kinder einiges über die Bibliothek erfahren haben, gibt es eine Geschichte. Zuerst betrachten alle das Cover des Buches.
Erkennt ihr, um wen es heute gehen könnte?
Um eine Maus und eine Ente.
Super, das habt ihr direkt erkannt, ne?
Hazel Philipp liest immer eine Seite. Dann sehen sie sich die Bilder an und sprechen darüber. Die meisten Kinder sind begeistert dabei. Einige rutschen beim Lesen immer dichter an die Vorleserin heran.
Beim nächsten Mal gibt es dann eine andere Geschichte.
Und das wollte ich gerade sagen. Die Gruppe läuft in den hinteren Raum mit den Bilderbüchern. Sie befinden sich in blauen Holzkisten. Die Kinder können durch die Kisten blättern, wie Vinylfans durch eine Plattenkiste, und wählen vor allem nach den Covern aus. Auf Holzleisten, die sich quer über die Wand ziehen, stehen gut sichtbar Bücher, die Katrin Bigalke und ihr Team besonders gut finden. Die Kinder kramen in den Kisten, nehmen sich Bücher, setzen sich zu zweit oder zu dritt an die kleinen Tische und schauen sie an und reden.
Ich fand das in dem Fall aus mehreren Dingen spannend. Wir haben ja auch, wir kennen das Konzept vielleicht, Lernen am Modell, das, ich werde jetzt mal etwas grob, auch heißt, die Tätigkeit ist wichtiger als das, was man sagt. Würde ich jetzt mal übersetzen, du kannst mir gleich gerne widersprechen. Also mit anderen Worten, wenn ich mit Handy in der Hand meinem Kind sage, du solltest mehr lesen, dann gibt es da eine große kognitive Dissonanz. Wenn ich mich selber hinlese und lese, dann besteht zumindest die Möglichkeit, dass es sagt, Mensch, das könnte ja interessant sein. Mhm. Das ist in dem Zusammenhang, wenn ich mit dir spreche, auch deshalb so interessant, weil du ja selber ein Buch geschrieben hast, weil es Begeisterung wecken heißt. Wie geht das eigentlich? Du hast gerade schon gesagt, naja, man muss selber irgendwie auch berührt sein. Aber ist es so einfach?
Ja, allgemein, wenn es um eben das, die Begeisterung ums Lesen geht, da kann ich dir nur zustimmen. Ich glaube, man muss es einfach, vor allem in der Erziehung als Eltern, man kann das nur vorleben, weil alles andere ist, da wirkt einfach unauthentisch und unüberzeugend.
Ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Mir haben letztens Leute auf Threads geschrieben, die haben das damals so toll gefunden, als ich mit den Gästen noch über deren Schulzeit gesprochen habe. Wir müssen jetzt nicht ewig über die Schulzeit sprechen, aber kannst du noch mal ganz kurz in diesen Moment rein, wo du selber plötzlich das Gefühl hattest, Mensch, Fächer können ja spannend sein. Gab's so eine Epiphanie, also oder ein Buch, wo du gesagt hast, wow, das hat mich irgendwie so gepackt, dass ich jetzt selber so begeistert bin, dass es mich in die Richtung geradezu schleudert?
Oh ja, das ist, ich habe sehr gut eine Geschichte dazu, weil das, ich werde es nie vergessen in meinem Leben. Das war wirklich die allerersten Sekunden meines Physikunterrichts damals. Ja, genau, also wirklich so die ersten Sekunden. Also, der Mr. Kahn war mein Physiklehrer in der 11. Klasse. Und er hatte schon einen Ruf in meiner Schule. Also der Mr. Kahn, der ist aus Pakistan, der war ein bisschen so angsteinflößend und der war ganz streng und er hat die Sarah zum Weinen gebracht letzte Woche, weil sie so schlecht geleistet hat in der Prüfung, dass er hat mehr von ihr erwartet und so weiter und so fort. So, die Gerüchte sind schon rumgegangen und ich habe ihn dann bekommen und war schon, sage ich mal, sehr gespannt und ein bisschen nervös, was auf mich zukommt und so. Und dann bin ich eben zum ersten Mal in dieses Klassenzimmer hineingetreten. Und also ein Gerücht, das umgegangen ist damals, war, dass der Mr. Kahn so in den Pausen so immer so also aus seinem Fenster rausgekrochen hat und hat Zigaretten geraucht auf dem Stuhldach. Da bin ich in dieses Klassenzimmer reingegangen und das Erste, was ich eben nicht gesehen habe, war Mr. Kahn, sondern sein Schatten. Er war tatsächlich auf der anderen Seite des Fensters und er hat eine Zigarette geraucht. Also auf dem Schuldach. Da habe ich gesagt, wow, okay, spannend. Was ist das für ein Typ? Dann kommt er rein und das nächste, was ich sehe, das ist jetzt Sekunde vielleicht 3 oder 4. Ich sehe so von der Decke so Verlängerungskabeln runterhängen. Die sind so für irgendwelche Experimente und so. Aber in diesen Kabeln drin waren kleine Stofftieraffen reingehängt, so vom Nacken. Das heißt, die waren so alle hingerichtet, diese armen Stofftieraffen. Und irgendwie hat das so alles so ein bisschen irritiert und überrascht. Und das passte irgendwie zu seiner Aura. Dann kam er rein, oh Mann, was kommt jetzt auf mich zu? Und letzten Endes hat er so ein überzeugendes, schönes, faszinierendes Plädoyer für die Physik da gegeben in den ersten, sag ich mal, in diesen ersten 10 Minuten. Und ja, auch eine gewisse Strenge ausgestrahlt. Aber letzten Endes hat er gesagt, hey, ich erwarte viel von euch und ihr könnt es vielleicht, wenn ihr nicht so oft so SMS an die Freundinnen schickt und so, sondern so wirklich euch konzentriert und Mühe gibt. Und ja, die Botschaft ist, Bob, letzten Endes, er hat diese Begeisterung bei mir entfacht, erstmal durch seine Persönlichkeit. Und ich glaube, Bob, viele Lehrkräfte trauen sich nicht, die wollen nicht vielleicht albern vorkommen oder sie haben selbst vielleicht diese Brücke oder diese Verbindung mit der Zeit verloren oder nicht gepflegt und sie brauchen selbst nochmal einfach so eine Anregung, eine Ansporn, also das angespornt zu bekommen und dann klappt es doch viel besser.
Also man kann sich das so vorstellen, dass das ein Plädoyer ist, seine Persönlichkeit auch auszuleben und vielleicht nicht darauf zu schauen, wie wirkt das jetzt möglicherweise, sondern im besten Falle authentisch zu sein, Klammer auf, aber trotzdem authentisch in einer Rolle zu sein, Klammer zu. Ne? Denn ich kenne ja auch sozusagen die Berichte davon, wie schwer es dann manchmal ist, wenn Lehrkräfte zum Beispiel dann von Eltern Anrufe bekommen oder also wenn ich rauchend auf dem Dach gesessen wäre oder ich gebe dir ein anderes Beispiel. In meinen Kommentaren schrieb eine, ob ich nicht der Bob Blume sei, der 2010 noch Liebeslieder auf YouTube hatte. Ich verrate jetzt nicht, ob das richtig ist oder falsch, aber das war gleichzeitig authentisch. Aber natürlich offenbart man sich dann auch in gewisser Weise. Also es ist immer so eine, ist ein Graubereich, oder? Man möchte nicht als Nicht-Person wahrgenommen werden, weil man da nicht begeistern kann. Aber wenn man sehr als Person wahrgenommen wird, macht man sich auch verletzlich.
Ja, unbedingt. Das stimmt auf jeden Fall. Und gleichzeitig, wie du schon gesagt hast, manchmal arbeiten wir mit einem zu starren Begriff der Persönlichkeit. Also wir meinen, wir haben die eine Persönlichkeit und das war's. Aber wenn man darüber nachdenkt, merkt man sehr schnell, dass die Persönlichkeit sehr, sehr flexibel ist eigentlich. Wenn wir unterwegs sind mit unseren Partnern oder mit unseren guten Freunden, mit Schülern und dann auch mit unseren Eltern, wir sind sehr unterschiedlich, je nach Kontext. Und das gilt natürlich auch für die Persönlichkeit, die wir pflegen im Klassenzimmer. Und Authentizität ist sehr wichtig, Echtheit, dass man nicht ein Show einfach abgibt, sondern dass man so eine echte Leidenschaft spürbar macht im Klassenzimmer, das ist unabdingbar. Und gleichzeitig wirst du ein leicht anderer Mensch sein, wenn du dann im Lehrerzimmer danach unterwegs bist. Und das ist völlig okay und sogar sehr wichtig, weil das sind ja eben junge Menschen, die vor uns stehen oder sitzen. Und es ist wichtig für sie, dass wir als Lehrkräfte und Lehrpersonen gewisse Aspekte unserer Persönlichkeit und unserer Beschäftigung mit den Inhalten hervorheben und klar darstellen, damit sie sehen, wie das sich verbinden kann mit dem Lernen selbst und wie das motiviert.
Wenn sich Menschen jetzt fragen, ja, das ist ja alles schön und gut, aber was hat das mit Wissenschaft zu tun? Ich würde das jetzt gerne noch ein ganz kleines bisschen abstrahieren und verallgemeinern. Du sprichst ja von transformativem Lernen. Ein bisschen schwieriger Begriff. Ich versuche mal kurz zu beschreiben, wie ich das verstanden habe. Wenn eine Lehrperson aus unterschiedlichen Gründen, denn ich glaube, Persönlichkeitsbilder kann man nicht einfach verallgemeinern. Es gibt unterschiedlichste, es gibt die zurückhaltenden Lehrkräfte, die leidenschaftlichen, die wie auch immer, aber alle können irgendwie Begeisterung entfachen. Und wenn sie das tun, dann passiert etwas, von dem du sagst, das Lernen ist nicht nur eines, was im Klassenzimmer stattfindet, sondern was dann außerhalb des Klassenzimmers plötzlich auch stattfindet. Nämlich, weil die Schülerinnen und Schüler, und ich hoffe, ich erinnere mich richtig, eine in dem Stoff befindliche, also eine Motivation finden, die sich durch den Stoff selber ihnen offenbart. Also die Idealvorstellung, dass es jemand schafft, dass SchülerInnen quasi nach dem Unterricht noch entflammt sind und gar nicht unter Druck gesetzt werden müssen, sondern aus sich heraus denken, okay, das ist interessant, das hat was mit meinem Leben zu tun.
Ganz genau. Also wir sprechen in Bildungskontexten sehr oft von intrinsischer Motivation. Und Wir vergessen oftmals dabei, dass intrinsische Motivation aus einer besonderen Form des Kontakts entsteht. Und zwar Kontakt mit intrinsischem Wert. Und dass intrinsische Motivation überhaupt zustande kommt, kommt darauf an, ob wir es schaffen, eben diese Verbindung herzustellen zum intrinsischen Wert der Lerngegenstände. Und die Idee des transformativen Lernens ist, dass wir als Lehrkräfte versuchen, eben eine Brücke zu schlagen zu diesen Facetten unserer Fächer, die wirklich intrinsisch an und für sich wertvoll, faszinierend, spannend und begeisterungserweckend sind. Das ist die Aufgabe.
Als du gerade gesagt hast, an und für sich, musste ich an Kants Definition von Kunst denken. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen weit hergeholt ist, weil es bedeutet ja eine Sicht auf den Lerngegenstand, der eben nicht zwangsläufig geprägt ist von Nützlichkeit.
Genau.
Oder? Also wenn ich mich für etwas interessiere und es ist spannend und es hat eine Form von Motivation, die sich daraus ergibt, einen motivationalen Wert, dann ist es erstmal egal, ob ich danach eine Steuererklärung besser damit herstellen kann, oder?
Genau, ganz genau.
Gibt es denn dann auch Phänomene oder Stoff, wo man das einfach nicht voraussetzen kann? Und was ist damit? Muss das weg?
Es gibt viele Inhalte, die vielleicht nicht an und für sich wertgeschätzt werden können. Und zwar in jedem Fach. Eigentlich sind die Inhalte für sich genommen erstmal ohne Wert. Der Wert entsteht dadurch, wenn man aufzeigen kann, dass die Beschäftigung mit dem Inhalt unsere Erfahrung bereichert. Mhm. Und das wird eben nicht in einem Nützlichkeitsparadigma verstanden, Bereicherung im Sinne von, ich kann eine Steuererklärung machen, sondern das macht mein Leben und meine Erfahrung reichhaltiger. Und zum Beispiel der Satz des Pythagoras. An und für sich völlig uninteressant. Mhm. Also A hoch 2 plus B zu 2 ist gleich C doch hoch 2. Okay, das bringt mir nichts. Wenn man sagt, das brauchst du für die nächste Prüfung, das brauchst du für einen guten Abschluss. Das sind alles so Nützlichkeitsbegründungen. Es ist nicht völlig fehl am Platz. Aber man muss nur verstehen, dass es ein anderer Erklärungsmuster oder Begründungsmuster. Es gibt noch die Möglichkeit, wenn man sagt, hey, übrigens, Satz des Pythagoras ist total spannend und ich sag dir warum. Weil, also, die damals, die in diesem Pythagoras-Kult unterwegs waren, die haben diese rechteckige Dreiecken angebetet. Wisst ihr warum? Mhm. Warum würde man ein Dreieck denn anbeten? Naja, weil wenn A und B gleich lang sind, dann entsteht C, ein C-Wert, der ein Verhältnis hat mit die Wurzel 2. Naja, kann mir egal sein. Ist nicht egal, weil die Wurzel 2 endet nie. Wenn man versucht, das aufzuschreiben, geht man in die Unendlichkeit. Und deswegen dachten sie, das ist eine Erscheinung von Gott. Das war etwas Wunderbares, also etwas Magisches. Und plötzlich hat der Satz des Pythagoras eine ganz andere Bedeutung. Und das ist das, was ich mit dieser Theorie des transformativen Lernens so wirklich weitergeben möchte.
In deinem Buch Begeisterung wecken gibt es ja auch SchülerInnen-Interviews, die über ihre Lehrkräfte sprechen, die das geschafft haben. Gibt es denn eine Gemeinsamkeit, die Lehrkräfte haben, die das schaffen? Wenn man das Buch liest, würde ich sagen, die Gemeinsamkeit ist die Unterschiedlichkeit. Also die Eigenart, kann man fast sagen. Die Lehrkräfte sind immer berührt von dem Stoff selbst, haben hohe Erwartungen, sind aber sehr menschlich gegenüber den Schülerinnen und Schülern, haben immer einen Moment der, Hartmut Rosa wird vielleicht sagen, Unverfügbarkeit oder der Überraschung. Ja, kann man das so sehen oder würdest du sagen, es gibt eigentlich, man kann sozusagen nicht das Porträt eines Lehrers oder einer Lehrerin zeichnen, die das schafft, das zu erreichen.
Als Lehrkraft, wenn man versucht, eben diese Art und Weise des Unterrichtens auszuleben, das ich hier gerade vorgestellt habe, entsteht immer so eine Art Gefälle zwischen Lehrkraft und Lernender. Weil, also die Lehrkraft, also man kann das aus der einen Perspektive sehen, das ist so Meisterlehrling. Weil man ist Meister des eigenen Faches. Und man hat schon Zugang zu diesen, zu den Quellen intrinsischen Wertes innerhalb des eigenen Fachs. Man hat das schon gepflegt, man sieht es, man hat das erlebt und daher kommt die eigene Begeisterung und Leidenschaft. Und die Schüler sind erst dabei, diese Dinge kennenzulernen. Und deshalb habe ich überhaupt diesen Begriff Aspiration eingeführt ins Gespräch, weil wie ich schon gesagt habe, es wird viel von intrinsischer Motivation gesprochen und eher wenig von dem Zustand, der vor der intrinsischen Motivation gepflegt werden muss oder besteht überhaupt. Mhm. Und Aspiration ist proto-intrinsische Motivation. Das sind die ersten Kontakte, die ersten Epiphanien, wie du schon gesagt hast, dass man sieht, oh wow, hier könnte doch etwas sein. Also klar, da ist ein großer Abstand zwischen Lehrer und Schüler oder Lehrerin und Schülerin. Aber gleichzeitig, wenn man schon angefangen hat mit der Aspiration, ne, mit diesem Weg, mit diesem Anstreben hin zu den guten Dingen, zu den Werten innerhalb der Fächer, wenn man den Weg schon eingeschlagen hat, dann bleibt man in der Regel dabei. Ich weiß nicht, ob du spannende Hobbys hast oder so. Ich bin selbst ein Hobbybäcker und ich war Corona-Opfer, sage ich mal, in der Hinsicht. Ich habe damals angefangen mit dem Brotbacken, weil ich sehr viel Zeit zu Hause hatte. Und ja, mit der Zeit habe ich so ein gutes Niveau erreicht. Aber man bleibt immer dabei, die eigene Praxis zu perfektionieren. Und in der Hinsicht bleibt man Aspirant, bleibt man einer, der wirklich noch anstrebt hin zu diesen Dingen.
Also ich werde jetzt nicht über meine, ich glaube, es ist gleichzeitig wunderschön und ein Problem, dass ich meine Leidenschaften immer mehr zum Beruf mache. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, warum das auch ein Problem ist. Ich glaube, ich muss eher aufpassen, dass ich mein letztes Hobby, nämlich das Gitarre spielen und das Singen, nicht auch noch in irgendeiner Form zu sehr einbinde, damit es etwas ist, was ich nur noch für mich mache. An und für sich und für mich. Ich würde gerne noch einmal kurz abbiegen, weil ich das so wichtig finde. Wir haben ja, oder ich habe in der Einleitung gesagt, du beschäftigst dich auch mit moralischer und demokratischer Bildung. Zunächst mal, kann man das miteinander verbinden? Ist moralische und demokratische Bildung etwas, was auch in dieser Form berühren muss, um überhaupt aufgenommen zu werden in, ich sag jetzt mal, den Körper? Also weil Verständnis, Kompetenz ist ja oftmals etwas sehr Kognitives. Ich habe verstanden, wie der Bundesrat funktioniert.
Ganz genau.
Wenn ich das weiß, werde ich ja nicht automatisch zum Demokrat. Also wie ist da die Verbindung zwischen dieser Begeisterung und dieser Berührung und einem Verständnis, das einem wirklich sagt, das ist wichtig für mich?
Ich bin so froh, dass du eben die Brücke geschlagen hast zum Thema Demokratie, Demokratiebildung. Weil das ist auch etwas, was sehr oft übersehen wird, auch in meinem Kontext an der HSBV. Meine Studierenden sind angehende Polizistinnen und Polizisten und auch Menschen, die in der öffentlichen Verwaltung arbeiten. Und für sie ist Demokratie nicht nur, sage ich mal, ein schönes Ideal, sondern ihr täglich Brot. Und deshalb ist es unheimlich wichtig, dass sie auch ein ausführliches, reichhaltiges Verständnis der Demokratie haben. Und was ich immer wieder beobachte, ist, dass wir oftmals Demokratie mit gewissen Prozessen und Institutionen gleichsetzen. Und ja, Demokratien brauchen demokratische Institutionen und demokratische Prozesse und Wählen und so weiter und so fort. Aber Demokratie im Grunde ist eigentlich eine Lebensform. Es ist eine Zusammenstellung von Selbstverpflichtungen und Einstellungen, Haltungen, die wir in jedem Kontext ausleben sollen, müssen. Also das heißt nicht nur beim Wählen, sondern auch in der Interaktion mit unseren Kollegen oder in unserer Familie. Also für mich sind es zwei sehr eng verbundene Dinge. Und wenn man schon dieses Verständnis von Demokratie begreifen kann, dann kommt man sehr schnell eben zu der Verbindung eben zu Begeisterung, Berührung. Letzten Endes, wir gehen davon aus, warum leben wir überhaupt in einer Demokratie? Warum auch um Demokratie und nicht Autokratie und was es sonst gibt. Weil wir davon ausgehen, dass in einer demokratischen Gesellschaft wir Menschen am besten gedeihen. Dass wir dafür gemacht sind, demokratisch zu leben. Und wenn das so ist, dann ist der nächste Gedanke, dass Demokratie uns dabei hilft, ein gutes, reichhaltiges und menschenwürdiges Leben zu gestalten. Und mein Plädoyer mit der Theorie transformative Lernens ist, dass wir das genauso machen mit fachlichen Inhalten und mit dem Curriculum im Allgemeinen, dass wir zeigen, dass diese Dinge unser Leben gedeihlicher macht letzten Endes.
Du warst ja auch an der Ohio State University.
Mhm.
Was ganz witzig ist, weil ich war, glaube ich, mal nah bei dir. Ich habe mein Austauschjahr in Kentucky gemacht, um 1999, 2000 rum. Ich verweise da nur drauf, weil die Frage sich natürlich anschließen muss, ob der Zustand der erodierenden amerikanischen Demokratie gleichzeitig ein Verweis auf ein Scheitern des Bildungssystems in dieser Hinsicht ist. Und ich weiß, es ist nicht so einfach, weil wir haben einen globalen Rechtsruck. Ja, wir sehen das sozusagen überall in unterschiedlichen Maßen. Aber gerade in Amerika sehen wir ja schon einen großen Schritt in Richtung autokratischer Politik. Es gibt ja einfach mindestens die Hälfte der Amerikanerinnen und Amerikaner, die eben nicht in so eine, ich sag jetzt mal, Reflexion gehen, wie du sie auch vorschlägst für Schulen, sondern sagen, nein, eigentlich ist das für uns in Ordnung, dass es so läuft. Also zumindest noch. Wie das jetzt aussieht, wenn 17 Millionen Leute ihre Gesundheitsvorsorge verlieren, ist vielleicht nochmal was anderes. Aber wie beurteilst du das?
Also du hast mich gerade geoutet als Amerikaner. Das ist völlig okay, Bob. Das kann man ja schnell googeln. Aber also als Trump zum ersten Mal Präsident war, habe ich die Gewohnheit angeeignet, dass ich aus Südkanada eher bin.
Okay, Entschuldigung.
Es ist natürlich sehr besorgniserregend, was da alles geschieht in den USA. Und aus einer Perspektive, die Bildung so in den Vordergrund rücken will, kann ich nur eines sagen. Ich glaube, was wir in den USA, was wir in Deutschland brauchen, ist eine erneuerte Begeisterung für die Demokratie, nicht verstanden als Institution oder Prozess, sondern eben als etwas, was uns verbindet, was uns ermöglicht, in echter Gemeinschaft miteinander zu leben. Damals die ersten Denker, Theoretiker der Demokratiebildung überhaupt, die John Deweys und William James und so, zumindest bei uns, Wilhelm von Humboldt natürlich hierzulande, die haben eben dieses Verständnis propagiert wollen. Und ich finde die Unterrichtsmodelle und Schulmodelle, die sie entwickelt haben, nach wie vor sehr überzeugend. Und ich glaube, wir müssen mehr Mut haben, diese alternative Modelle, die eigentlich keine Alternativen sind, sondern das sind die klassischen. Das waren die allerersten, die entwickelt wurden. Hey, wir erschaffen jetzt Demokratie und jetzt brauchen wir eine ganz andere Bildung. Also wirklich radikaler und großartiger Gedanke. Und wenn man da reinschaut, zum Beispiel in die Laborschule von John Dewey, es ist so faszinierend. Eben nicht nur faszinierend im Sinne von, naja, das war dann mal spannend, sondern heute noch überzeugend aus meiner Sicht. Er sagte, willst du Demokratie erzielen und weitergeben, dann brauchst du eben praktische Tätigkeiten, die von sich aus Gemeinschaft schaffen. Sachen wie Nähen, mit Holz arbeiten, im Garten arbeiten, kochen. Und das gibt's kaum in unseren Schulen, in den typischen Schulen zumindest hier in Deutschland. Und warum? Das ist das Einzige, was ich sagen kann, und das brauchen wir in den USA nochmal, also so eine Erneuerung oder ja ein neues Leben für solche Gedanken, und auch hierzulande wäre das nicht schlecht.
Die meisten Menschen werden auch schon was von John Dewey gehört haben, und zwar selbst wenn sie nicht gelesen haben, weil das ja derjenige war, der die Phrase Learning by Doing geprägt hat, richtig? Mhm. Und letzten Endes geht das ja sehr nah an dieses Verständnis von Bildung, was eben mehr ist als eine Form von kognitivem Kompetenzerwerbs, sondern im Grunde genommen einer Erfahrung, die sich dann auch auswirken kann, weil sie etwas mit einem selbst macht. Gleichzeitig musste ich an was denken, was du in diesem Themenbereich ja auch machst, nämlich Teaching Controversy. Also übersetzt als Kontroverse unterrichten. Weil ich manchmal das Gefühl habe, selbst in dieser Gemeinsamkeit, die wir haben, sind Schulen ja die einzigen Orte, wo man auch Zumutungen aushalten muss. Es sind die einzigen Orte, wo alle möglichen Menschen hingehen, die unterschiedliche Auffassungen haben, und man muss aushalten, dass das so ist, und das macht es auch so wichtig, weil Demokratie ja eben nicht heißt, wir sind alle gleich in sozusagen der Würde des Menschen und so weiter, aber nicht zwangsläufig in unseren Annahmen, und es ist auch okay, das zu hören und auszuhalten, dass andere völlig andere Perspektiven haben als wir selbst.
Ja, das stimmt. Und in diesem Kontext zum Umgang mit kontroversen Themen im Klassenzimmer habe ich aber auch da aufzeigen wollen, dass in der Kontroverse selbst Momente der echten Gemeinschaft möglich sind. Und in der Hinsicht, was heißt es, eine Kontroverse überhaupt zu diskutieren in einem Klassenzimmer? Man kann sich vorstellen, okay, es gibt ein paar Schüler, die das vertreten, und ein paar Schülerinnen, die sowas sagen, und die sind unterschiedlich, und das wird dargestellt und diskutiert, und irgendwann ist die Stunde zu Ende. Man kann das so machen, und das ist manchmal total spannend auch für die Schülerinnen und Schüler, weil sie kaum Räume haben, um wirklich ihre Meinungen so darzulegen, und völlig gute Methode, würde ich nicht beschreiben. Gleichzeitig kann man Kontroversenunterricht so verstehen, dass man versucht, die Kontroverse selbst als Kontroverse zu erleben. Das heißt, ich habe eine eigene Meinung zu dieser Kontroverse, aber dieses Thema ist eigentlich nicht für mich kontrovers, sofern ich nur die eine Meinung habe. Es ist erst dann für mich kontrovers, wenn ich zwei Perspektiven in meinem Kopf habe und beide haben eine gewisse Überzeugungskraft für mich. Und diese Tatsache wird sehr oft übersehen. Also die Kontroversität als psychologisches Phänomen, und dass wir als Lehrkräfte versuchen müssen, dieses Gleichgewicht herzustellen in den Köpfen der Lernenden zwischen verschiedenen Glaubensoptionen. Und das schafft aus meiner Sicht diese Gemeinschaft, weil dann sieht man, es gibt Menschen, die so denken, und jetzt sehe ich, die sind davon überzeugt und ich kann das verstehen, auch wenn ich nicht ganz mitgehen kann. Plötzlich habe ich ein tieferes Verständnis, eine Toleranz, eine Empathie für diese Menschen. Und das ist für mich das Versprechen eigentlich der Demokratie.
Wenn ich mir das anhöre, was du so sprichst, dann geht es mir ganz oft so, dass ich auch selber die Kontroverse im Kopf habe, denn ich lerne ja sehr, sehr viele Perspektiven kennen, und eine Perspektive ist oft, das geht nicht, das schaffen wir nicht. Wir können nicht gleichzeitig den Stoff unterrichten und berühren. Wir können nicht gleichzeitig auf Klassenarbeiten vorbereiten und Kontroversen Raum geben. Wir können nicht und so weiter und so fort. Gleichzeitig habe ich dann noch diese andere Perspektive, die sagt, okay, wir müssen, und das zeigt mir unser Gespräch jetzt nochmal mehr, auch unsere Prioritäten überdenken, ja. Denn es nützt ja nichts, wenn Kinder etwas lernen, von dem sie nicht verstehen, warum es für sie wichtig ist, also wenn eben keine Berührung stattfindet. Und wir kommen auch nicht weiter, wenn es innerhalb einer Klasse ganz unterschiedliche Perspektiven gibt, die aber nie miteinander in Berührung kommen und man so eine aufgeladene Stimmung hat. Also im Grunde genommen ist doch das, was wir daraus ableiten müssen, gerade ich sage jetzt auch für die Verwaltung, dass wir Räume brauchen, oder nicht? Also zeitliche Räume, die nicht vordefiniert sind, in denen solche wichtige Aspekte des gemeinsamen Lebens auch verhandelt werden können. Oder?
Ja, da komme ich auf jeden Fall mit. Also du sprichst auch ein Stück weit die professionelle Autonomie von Lehrkräften an, dass echte Räume entstehen, die sie bestimmen dürfen. Die Inhalte, die angesprochen werden und behandelt werden, die Methoden, die genutzt werden, vielleicht jenseits des Lehrplans auch, unbedingt, das brauchen wir. Und gleichzeitig, auch wenn die Bedingungen nicht optimal sind, die Klassenzimmer, die wir jetzt haben, das ist das Radikale aus meiner Sicht an diesem Ansatz, den ich weitergeben möchte. Das Radikale gerade ist, wir können eigentlich morgen damit anfangen. Wenn wir morgen mit 10% mehr Leidenschaft ins Klassenzimmer reinkommen, wenn wir morgen mit 10% mehr Begeisterung für die Sache da auftreten, dann haben wir schon einen wichtigen Schritt getan. Und weil so viel über die eigene Persönlichkeit geht, weil so viel von dieser intrinsischen Motivation, die wir entfachen wollen, erstmal bei uns als Lehrkräfte anfängt und ausgelebt werden sollte. Das ist nichts Triviales. Und natürlich ist es nicht aber das Ende der Geschichte. Aber auch da, es war kein gutes Beispiel, aber das mit dem Satz des Pythagoras, das ist nur eine kleine Darstellung von dem, was möglich ist. Das dauert nicht lange. Wie lange habe ich geredet? Vielleicht eine Minute. Aber das war doch irgendwie eine andere Perspektive, die ich selbst spannend gefunden habe, als ich damals ein bisschen so mich reingelesen habe in die Geschichte der Mathematik. Das einfach habe ich einfach mitgenommen. Ich habe da ein Interesse gehabt, habe ein Buch gelesen und plötzlich habe ich die Perspektive. Und die Lehrkräfte können das kurz ansprechen und dann weitermachen mit den Rechenaufgaben. Und dann, und das ist das Besondere, finde ich, an der ganzen Sache, wenn man ein bisschen was einbringen kann von etwas, was vielleicht an und für sich spannender ist, dann sind diese Rechenaufgaben, die haben ein ganz anderes Gefühl. Plötzlich haben sie eine Bedeutung gewonnen. Und das ist das Versprechen aus meiner Sicht.
Heute sprach ich mit Douglas Jacek, Bildungsphilosoph und Dozent für Ethik und Multikulturalismus an der TU Dortmund. Lieber Douglas, schön, dass du heute da warst.
Danke, Bob.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fay. In Die Schule brennt sprechen wir oft auch über psychische Belastungen bei Kindern und Jugendlichen, weil sich das natürlich auch in der Schule bemerkbar macht. Bis zu dem Punkt, dass manche Kinder gar nicht mehr zur Schule gehen können. So wie Ida. Die 12-Jährige geht schon seit 1,5 Jahren nicht mehr zum Unterricht. Zu schwer fallen ihr Übergänge, zu groß sind ihre Ängste. Und Ida ist dabei nur ein Fall von vielen. Psychische Belastungen nehmen zu, vor allem Angststörungen. Das zeigen aktuelle Befragungen wie das Schulbarometer und das spüren auch viele Eltern. Muss ich mir Sorgen machen, wenn mein Kind immer öfter Bauchschmerzen oder seit Wochen Probleme mit dem Einschlafen hat? Muss mein Kind zur Therapie? Und genauso heißt auch die neue ARD-Wissen-Doku, die es seit heute in der ARD-Mediathek zu sehen gibt. In der Doku lernen wir neben der 12-jährigen Ida auch noch Emmy und Elias kennen, die uns von ihren Ängsten erzählen. Ein Kinder- und Jugendpsychotherapeut ordnet ein, was Warnsignale sind und wie ernst man sie nehmen sollte. ARD Wissen. Muss mein Kind zur Therapie? Könnt ihr ab jetzt in der ARD Mediathek streamen.